Wir sind ja jetzt in Jakobus Kapitel 4, Vers 11 angelangt. Es geht immer noch um das Thema Hilfen für Probleme. Und wir haben gestern gemerkt, es geht hier um unsere Wünsche und unser Begehren unseres Herzens. Wir haben hier ab Kapitel 4, Vers 11, habe ich 7 Aufforderungen oder 7 Aufrufe, die Jakobus gibt. Und ich möchte gerade der Reihe nach das durchgehen. Kapitel 4, Vers 11 ist das erste, redet nicht gegeneinander. Kapitel 4, Vers 11, redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen den Bruder redet und seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Mal bis hierher. Es gibt ja, wir haben ja alle das Verlangen, etwas zu gelten, etwas zu sein, wichtig zu sein. Und es gibt einen bösen Weg, sich selber besser darzustellen, indem man dem anderen einfach schlecht macht. Dadurch sich selber groß macht. Und das ist hier, was Jakobus hier aufdeckt. Und beachten wir, es ging immer noch um das Thema Weltlichkeit. Erinnern Sie sich, gestern haben wir gelesen, in Vers 4, wer ein Freund der Welt sein will, der stellt sich als Feind Gottes hin. Und hier heißt das also, es geht nicht um Sündigen, also um Böse, was Böses reden gegen den Bruder, sondern einfach reden gegen den Bruder. Es geht hier um Kritisieren. Jemand hat mal ein Beispiel gebracht, ich möchte es hier vorlesen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht passt für Ihre Situation, aber Sie können ja Ihre Sachen einsetzen. Du redest zur Claudia über die Barbara. Nicht Lügen, sondern etwas Wahres. Ja. Und dann redest du zu Doris über die Barbara, über ihr neues Hobby. Sie hat nämlich das Fahrradfahren entdeckt. Und du, als bevor du bekehrt warst, war das dein Gott. Und dann hast du das aufgegeben, um jetzt mehr Zeit zu haben für die Sache des Herrn. Und jetzt fängt die Barbara an, stundenlang Fahrrad zu fahren. Und du redest mit der Claudia und du redest mit der Doris über ihren neuen Götzendienst. Ist das unsere Aufgabe? Jakobus sagt, das darfst du eigentlich nicht. Er sagt hier, wir haben es jetzt gerade gelesen, wer gegen den Bruder oder gegen die Schwester redet und seinen Bruder, seine Schwester richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Ja, und was sagt das Gesetz? Du sollst nicht Fahrrad fahren? Nein, das Gesetz sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du das Gesetz richtest, bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Du bist es, der das Gesetz nicht ernst nimmt. Durch dein Verhalten sagst du, dass du besser bist und dass du es besser weißt. Jedenfalls, Jakobus sagt hier, einer ist Gesetzgeber, der zu retten und zu verderben vermag. Wer bist du, der du einen anderen richtest? Hier ist richten im Sinne von kritisieren. Ja. Fahrradfahren war für dich ein Problem früher, ja. Aber es muss nicht ein Problem für die Barbara sein. Wer weiß, du hast nicht gewusst, dass der Arzt ihr gesagt hat, sie soll viel Fahrrad fahren. Und sie verwendet diese Zeit immer zum Beten. Du kannst nicht in ihr Herz hineinschauen. Und wenn wirklich sie ein Problem hat, dann sind reifere Christen da als du, der mit ihr reden könnte. Christen, die nicht mit der Claudia und mit der Barbara und mit der Doris und mit der Claudia reden, sondern Christen, die zu Barbara direkt selber gehen und in der richtigen Art und Weise mit ihr reden können. Das ist das Beispiel und ich denke, das Beispiel trifft oft zu. In diesem Sinne ist das zu verstehen. Wer bist du, der du den anderen richtest? Aufgemerkt nun ihr, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die und jene Stadt gehen und dort ein Jahr tätig sein und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Denn es ist ein Dampf, der eine kleine Weile erscheint dann aber schwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr es will, und sollten wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Großtuereien, alles solches Rühmen ist böse. Wer also um Edles, dass es zu tun gilt, weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Jakobus ist ziemlich so, ziemlich direkt und ziemlich, geht ziemlich auf den Grund. Hier spricht er vom eigenmächtigen, selbstständigen Planen. Nun sagen wir, aber wir müssen planen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ohne Planen gar nicht auskommen und jeder Mensch muss planen. Jakobus ist gar nicht gegen das Planen, überhaupt nicht. Er ist gegen dieses eigenmächtige, selbstständige, unabhängige Planen, wo man den Herrn nicht einrechnet. Und er schreibt hier an Juden, die weit herumkamen in der Welt. Die Juden waren gute Händler, die waren immer schon gut mit Geld. Und in der damaligen Zeit gab es das sogenannte Diaspora-Judentum. Das waren, die Juden waren sehr reich geworden, überhaupt durch ihre Tüchtigkeit und durch ihre Fähigkeit, Handel zu treiben. So hatten sie im ganzen damaligen Römischen Reich, sie hatten weite Verbindungen zu anderen Juden und die hatten wieder Verbindungen zu anderen Leuten. Und so blühte der Handel unter den Juden mit der Heimat oder dem Diaspora-Judentum. Und auf diese Weise wurden die Juden sehr reich und sie brachten immer ihren Zehnten, jedes Jahr ihren Zehnten in den Tempel und der Tempelschatz wurde auch reicher und reicher. Man sagt, dass Jerusalem die reichste Stadt der ganzen Welt war, reicher noch als Rom in der damaligen Zeit. Also wenn hier Jakobus die Reichen anspricht, und auch in Kapitel 5, diese Menschen, die da große Sachen planen und die Reichen, die dann andere ausbeuten, dann müssen wir das in diesem Zusammenhang verstehen von damals. Aber wir können unsere Parallelen ziehen zu heute, klar. Also wo liegt hier das Problem? Das Planen ohne den Herrn. Man plant Jahre voraus und ja, das wird schon hinhauen, das bringen wir fertig, wir haben das alles schon im Griff. Und das ist das, wogegen Jakobus ist. Er sagt, nein, Abhängigkeit von Gott, wir müssen immer wieder uns bewusst werden, wir sind bei jeder Entscheidung vom Herrn abhängig. Gott will, dass wir uns täglich bewusst machen, es ist reine Gnade, dass wir leben dürfen, dass wir gesund sind, dass wir vorausplanen dürfen. Aber wenn der Herr es anders führt, dann führt er es anders. Jeder Tag ist ein Geschenk und es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Wir sind Abhängigkeitswesen. Von unserem Wunsch her, von unseren Wünschen her, wollten wir gerne unabhängig sein. Wir sind Menschen, die sagen, ich bin wer, ich bin wichtig und ich kann planen und ich mache das und jenes und ich habe das schon im Griff. Aber das ist Weltlichkeit. Genau das ist Weltlichkeit. Wer also um Gutes, das es zu tun gilt, weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Wer weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat, das aber nicht tut, der sündigt, sagt Jakobus. Und es sind viele Dinge, wo wir wissen genau, wie es richtig gehört. Das wäre das Richtige zu tun. Dann soll ich meine Wünsche dem unterordnen. Ich kann nicht immer für meine Wünsche leben. Manchmal gibt es Dinge, die ich weiß genau, das wäre jetzt richtig. Es ist zwar nicht immer, es liegt nicht in meinem Plan und es liegt nicht in meinen Wünschen, aber ich weiß, jetzt sollte ich eigentlich das tun. Ja, und dann ermutigt Jakobus hier die Christen, dann handle dementsprechend. Ich muss also mit der Erfüllung meiner Wünsche manchmal warten. Ich muss mich fragen, ist das jetzt eigentlich dran? Ich ertappe mich oft. Ja, ich möchte gern etwas kaufen oder ich möchte was besorgen oder ich sehe, das wäre auch noch gut zu haben und ich frage gar nicht, ist das jetzt dran? Du kannst es auch in einem halben Jahr anschaffen oder dann, wenn es halt dran ist. Er sagt hier, wer um Gutes zu tun weiß, was ist denn eigentlich gut? Im Griechischen steht hier schön. Was ist denn eigentlich schön oder edel? Was ist eigentlich edel? Nun, das Wichtigste ist, dass wir das Leben erhalten bleibt. Wir Leben erhalten, Leben retten. Die Pharisäer, denen war das egal. Am Sabbat Leben zu erhalten oder Leben verkommen zu lassen. Es ist Sabbat, da muss man den Esel im Brunnen lassen, oder wie? Nein, natürlich nicht. Also hier geht es darum, Leben zu fördern. Segen heißt Leben fördern. Und wir wollen ein Segen sein für die anderen. Das heißt, wir wollen schauen, wie kann ich beitragen, dass das Leben des anderen gefördert wird, dass er vorwärts kommt. Und dann muss ich, wenn ich das tue, was dem anderen hilft, dann werde ich nicht morden, Krieg führen, eifern, streiten. So hat das Kapitel begonnen, oder? Woher kommen die Kriege, die Kämpfe? Ihr begehrt, ihr mordet, ihr eifert, ihr streitet, ihr führt Krieg. Da haben wir das gelesen. Wenn ich aber an das denke, was ist eigentlich förderlich für den anderen, dann habe ich eine Hilfe. Wenn ich ein bisschen streitsüchtig bin in meinem Leben, hier kann ich merken, was ist eigentlich, was fördert den anderen? Ich darf mir die Frage stellen, immer wieder Frage stellen, was fördert meine Familie? Was fördert meine Schwester, meinen Bruder, meine Kinder, meine Großkinder? Was fördert meinen Arbeitskollegen? Und gerade denjenigen, mit dem ich so schwierig habe, meine Ehepartner manchmal meine Kinder, was fördert? Was trägt zum Leben bei? Das tut. Also das war das Zweite, planen. Das Erste war, redet nicht gegeneinander. Das Zweite hier, plant nicht ohne Gott. Das Dritte, Vers 1 bis 6 in Kapitel 5, das ist ein Wort an die Reichen. Aufgemerkt nun, ihr Reichen. Also wir denken jetzt wieder mal an die Juden, aber wir dürfen dann Parallelen ziehen. In einem gewissen Sinn sind wir alle reich, denn wenn wir mehr haben, als wir brauchen, dann sind wir reich und die meisten haben mehr, als sie brauchen. Aufgemerkt nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Eure Reichtümer sind verfault und eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Euer Gold und Silber ist vom Rost zerfressen und ihr Rost wird euch zum Zeugnis sein. Und Fraß oder Gift wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Schätze habt ihr auch angehäuft in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn eurer Arbeiter, die eure Felder ernteten, der von euch vorenthalten worden ist, schreit. Und die Hilferufe der Erntearbeiter sind in die Ohren des Herrn der Heere eingegangen. Ihr lebtet in Üppigkeit auf der Erde oder in dem Lande. Und eure Lebensweise war verschwenderisch. Ihr mästetet eure Herzen wie am Schlachttage. Ihr verurteiltet den Gerechten. Ihr ermordetet den ihn und er widersetzte sich euch nicht. Mit diesem Text konnte ich lange Zeit gar nichts anfangen. Ich las den Text, was soll der Text? Ich verstehe den Text vorne und hinten nicht. Ich komme nicht mit. Bis mir klar wurde, wenn ich diesen Text in dem Zusammenhang lese, als er ursprünglich geschrieben wurde, dann wird er sehr klar, sehr verständlich. Jakobus schreibt in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts an reiche Juden, die aber auch Christen sind oder vielleicht scheinbar Christen, je nachdem, aber eigentlich schreibt er an solche, die sich Christen nennen. Und ich nehme an, dass sie Christen sind, die sich aber völlig fehlverhalten haben. Und Jakobus hat große Sorge um solche Leute, dass sie von ihrem Reichtum, durch ihren Reichtum vom Glauben abkommen und für das irdische Leben. Ein paar Jahre später, nachdem dieser Brief geschrieben wurde, ein paar Jahre später, war aller Reichtum dahin. Alles weg. Krieg übersäte das ganze Land. Vom Jahr 66 an, Herbst 66, gab es die Kriegserklärung. Nero hat den Juden den Krieg erklärt. Im Jahr 67 kam Vespasian mit 100.000 Soldaten nach Galiläa und schlug die israelischen Heere. Dann zog er hinab im 67, im 68 nach Samaria und nach Judäa bis ins Jahr 68. Und dann ist der Kaiser Nero gestorben in Rom. Dann gab es ein Durcheinander im Römischen Reich. Es ging um die Kaisernachfolge. Da waren einige Kurzkaiser, die haben sich dann umgebracht. Und dann wurde dieser Feldherr, der da runterzog, der Vespasian, der wurde zum Kaiser ausgerufen, hat seine ganzen Heere gepackt, ist wieder zurückgezogen nach Rom und hat seinen Sohn Titus den Krieg überlassen. Dann, der hat neue Soldaten gesammelt und hat dann Jerusalem belagert im Jahr 70. Und dann gab es ein furchtbares Desaster, eine furchtbare Katastrophe über die Stadt Jerusalem, über das jüdische Land. Und über den Tempel, das Ganze wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen wurden getötet, über 1 Million Menschen wurden getötet in der Stadt und Hunderttausende von Juden wurden in die Sklaverei verkauft. Die Juden aus der Diaspora, die so reich waren und Handel getrieben hatten, die waren alle ins Land gezogen oder fast alle, haben dort das Land verteidigt, haben sich dann verbarrikadiert in der Hauptstadt Jerusalem. Das war die politische Situation. Und dieser Brief wurde vorher geschrieben. Aller Reichtum war dahin, als der Krieg begann. Dann kriegt der Brief eine ganz neue Bedeutung. Ihr Reichen weint und heulet. Warum? Es kommt ein ganz schlimmes Gericht. Und ihr habt eure Hoffnung auf euren Reichtum gesetzt. Ihr werdet alles verlieren. Weint und heult über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtümer sind verfault, das ist prophetisches Perfekt. Das heißt, man müsste eigentlich Zukunft übersetzen. Eure Reichtümer werden verfaulen. Eure Kleider werden von Motten zerfressen werden. Gold und Silber, das wird vom Rost zerfressen werden. Und Fraß wird euer Fleisch fressen. Ihr werdet Leichen haben im Lande, zu Haufen. Und wie Feuer. Und warum das alles? Ihr habt euch in den letzten Tagen Schätze angehäuft. In diese Situation hineingesprochen, bekommt der Text ganz andere Bedeutung. In den letzten Tagen, die letzten Tage vor der großen Katastrophe, die letzten Tage vor dem Gericht über Jerusalem, und das war ein heilsgeschichtliches Gericht. Die ganze alttestamentliche Bundeswelt wurde gerichtet. Der Tempel, seither gibt es keinen Tempel mehr. Die ganzen Opfer haben aufgehört. Das Priestertum hat aufgehört. Alles Jüdische hat aufgehört. Später haben sie dann wieder angefangen, eine Religion zu schaffen, aber nicht mehr mit Opfer, nicht mehr mit Tempel, mit gar nichts mehr. Nur noch mit Synagogen. Also, das ist der Hintergrund. Es ist, was lernen wir? Jeder hat Probleme. Wichtig ist es zu wissen, wie wir damit umgehen. Wir haben gelernt, wir sollen mit unseren Problemen zum Herrn Jesus kommen. Er ist unsere Lösung für unsere Probleme. Und er gibt uns nicht immer das, was wir meinen, was wir brauchen, was wir haben sollten. Es ist nicht wichtig, dass alle unsere Probleme gelöst werden. Das ist gar nicht so wichtig. Wir leben in einer Welt, in der Probleme nicht immer gelöst werden können. Aber wichtig ist, dass wir wissen, dass die einzige Hilfe bei Gott ist und dass wir zum Helfer kommen. Er hilft uns entweder, indem er die Probleme wegnimmt oder indem er uns Kraft gibt, mit den Problemen leben zu können. Und das tut er sehr gerne. Aber das bedeutet für Christen zu leiden. Das bedeutet, ein Ja zu haben, zu leiden. Da ist jemand, der ist verheiratet und es geht in der Familie nicht so, wie er will. Und er ist vielleicht mit einer Frau oder mit einem Mann verheiratet, der nicht so ist, wie er sich wünscht. Und am schönsten wäre, würde sich richtig bekehren oder würde von ganzem Herzen genauso denken wie ich. Dann wäre alles gut. So denken wir. Und der Herr, und wir beten und beten, aber es ändert sich nichts. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt einfach bemitleiden oder soll ich bitter werden gegen Gott? Was soll ich jetzt machen? Ich soll erkennen, dass ich hier etwas zu lernen habe. Gott meint mich. Ich bin derjenige, der hier lernen darf. Ich bin derjenige, der lernt zu leiden. Du musst jetzt lernen, genau das anzunehmen, und das wird so manches Leiden bedeuten. Das wird bedeuten, dass du geduldig bleiben musst, aber du sollst wissen, der Herr ist hier und der Herr wird dich stärken und es wird etwas von dem Charakter Jesu Christi zum Ausdruck kommen. Es geht in diesem ganzen Abschnitt von Vers 1 bis Vers 11 um Ausharren, um Geduld, um Standhaftigkeit. Wir werden das gleich sehen. So lange, bis Gott sagt Schluss, und dann kommt ein Gericht. In dem Fall war das das Gericht über Jerusalem. Ja? Der Richter steht vor der Tür. Das war wortwörtlich zu nehmen, bitteschön, in der damaligen Zeit. Der Richter stand vor der Tür. Das war zeitlich ganz, ganz nahe. Und es kam auch, der Richter kam auch und hat gerichtet. Ja. Also, für diejenigen, die dann leiden, ist das eine große Befreiung gewesen. Für die anderen war es eine schreckliche Sache. Schauen wir uns den Text ein bisschen an. Es geht hier um Reichtum und die Gefahr für Reichen ist, dass sie für sich selbst leben. Gott ist nicht gegen Reichtum. Abraham war reich. Gott hat den Abraham reich gemacht. Reichtum ist eigentlich eine Sache von Wille Gottes und Armut auch. Ob ich arm werde oder reich, das bestimmt Gott und das ist Führung. Das ist eine Sache der Führung. Wichtig ist, dass nicht mein Lebensziel ist, reich zu werden. Es gibt Menschen, die sind ganz arm, aber sie denken immer an den Reichtum. Sie haben das Ziel, reich zu werden. Und es gibt Menschen, die sind sehr reich und denken nicht an ihren Reichtum. Sie sind freigebig. Sie geben, wo sie können. Sie hängen gar nicht dran. Wie gehe ich mit dieser Welt um? Wo sind meine Interessen? Diese Leute, die hier die Reichen sind, wie sind die reich geworden? Wir lesen, auf Kosten der anderen sind sie reich geworden. Sie haben den Erntearbeiten ganz wenig Lohn gegeben oder gar keinen Lohn gegeben. Und die haben zu Gott geschrien. Und Jakobus sagt, der Herr wird das Gebet dieser Leute erhören. Und es kommt ein Gericht auf euch, weil ihr ihnen Gerechtigkeit nicht widerfahren habt lassen. Also wer für sich selbst lebt, ruft das Gericht herbei. Euer Reichtum wird verfaulen, eure Kleider, das alles wird vergehen, euer Gold wird verrosten und eure eigenen Leiber werden gefressen werden von den Würmern oder vom Feuer. Das kam ja dann auch, genauso kam es. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in Galiläa, in der ganzen Gegend. Also, warum kommt das Gericht? Warum hat er hier das Gericht angekündigt? Weil ihr euch Schätze angehäuft habt in den letzten Tagen. Hier dürfen wir auch eine Parallele zu uns ziehen. Wir dürfen das, was Jakobus an jene Menschen damals schrieb, da dürfen wir etwas lernen für uns selber. Auch wir sollen Acht geben, dass wir nicht einfach uns Schätze ansammeln, damit wir etwas sind in dieser Welt. Wir möchten ja jemand sein. Ja. Wir sollen nicht so tun, als ob alles so weiterlaufen wird und als ob alles so gleich bleibt. Es wird nicht so bleiben. Ein Bruder hat mir gesagt vor kurzem, sein Großvater hat immer diesen Spruch, es wird nicht so bleiben. Wenn es gut geht, es wird nicht so bleiben. Wenn es schlecht geht, es wird nicht so bleiben. Das ist ausgleichend, dieser Satz. Ja. Und es stimmt aber, es wird nicht so bleiben. Gebrauchen wir unsere Schätze dazu, dass wir damit für den Himmel etwas erarbeiten. Gebrauchen wir das, sodass wir Menschen gewinnen oder dass wir es einsetzen, irgendwie, dass das Reich Gottes gefördert wird oder dass Menschen geholfen wird und dass andere vorwärts kommen. Vers 4 hingewiesen, der Lohn eurer Arbeiter, die eure Felder abmähten, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Die Hilferufe, die Klagerufe der Erntearbeiter sind vor die Ohren oder in die Ohren des Herrn der Heerscharen gedrungen. Es gibt Ungerechtigkeit und die rufen, das ist ungerecht, das ist ungerecht. Herr, warum greifst du nicht ein? Das ist ungerecht. Und Gott sagt, doch, ich werde eingreifen zu seiner Zeit. Denn Gott kann selber nicht mit Ungerechtigkeit leben. Er sagt, Gott lässt das nicht zu. Er sagt, nein, es darf nicht sein, Ungerechtigkeit. Eines Tages wird Gerechtigkeit geschehen, da gibt es einen großen Ausgleich. Und deshalb können wir, wenn uns Ungerechtigkeit geschieht, können wir getrost sein. Eines Tages gibt es den Ausgleichtag. In die Ohren des Herrn der Heerscharen. Gott ist ein Herr der Heerscharen. Der hat viele Mittel. Der hat Engel zur Seite. Der hat Mächte. Er ist der Herr der Heerscharen. Er hat unendlich viele Mittel, um sich zu rächen, um einzugreifen. Er hat die Mittel. Das ist trostreich für diejenigen, die übervorteilt werden. Jetzt noch einmal ein scharfes Wort gegen diese Reichen, die hier so böse gelebt haben. Ihr führtet ein üppiges Leben im Luxus, heißt das. Ja? Ihr führtet ein üppiges Leben im Lande. Entweder heißt es auf Erden oder im Lande. Entweder meint er im Land Israel oder er meint überhaupt auf der Erde. Das kann man so oder so übersetzen. Ihr führtet ein üppiges Leben im Land und ihr gabt euch verschwenderischen Vergnügungen hin. Ihr habt also nicht für den Himmel gelebt, sondern um den Genuss zu pflegen. Der feine Geschmack. Nun, Gott ist nicht gegen den feinen Geschmack. Es darf uns etwas gut schmecken. Die Frage ist aber, wofür lebe ich? Ja, lebe ich für den feinen Geschmack oder bin ich einfach dankbar und nehme ich das hin als in einer anbetenden Haltung? Herr, das ist so gut, was du mir gibst. Ein so schöner Tag wie heute, das ist so was Köstliches. Die Sonne so warm, der Himmel so blau. Ach Herr, du bist so wunderbar. Ja, wir dürfen das genießen. Aber wir leben nicht dafür. Das sind Geschenke. Wenn wir für das leben, das ist Weltlichkeit. Das ist Weltlichkeit. Und das war ja sein Thema, das ganz im Kapitel 4. Der Christ schaut, dass er seine Güter einsetzt. Der vergeudet nicht die Sachen. Der spart am rechten Fleck. Dann gibt er wieder zur rechten Zeit. Ihr mästetet eure Herzen wie am Schlachttage. Das ist ein Bild. Ihr habt euch selbst gemästet, also ihr habt für euch selber gelebt. Ihr habt euch selbst gedient, als ob ihr ein Mastvieh wärt, das recht dick und fett werden kann. Aber das Gericht kommt und der Schlachttag wird kommen, aber es wird ein schrecklicher Schlachttag sein. Ein paar Jahre später kam der Schlachttag, dann wurde geschlachtet im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen wurden abgeschlachtet. Wir können uns nicht vorstellen, was dort geschehen ist in diesen Jahren, in dem 70er Jahr und in den 67, 68, 69 im Land Israel. Dann verstehen wir diesen Text. Gehen wir weiter. Vers 6. Ihr habt den Gerechten verurteilt. Wer ist dieser Gerechte? Manche meinen, das ist der Herr Jesus, aber ich weiß nicht, ob er das meint. Es geht ja hier um Gläubige oder jedenfalls um solche, die sich auf die Seite der Christen gestellt haben. Aber sie waren reiche Leute. Vielleicht meint er einfach, spricht er kollektiv. Das heißt, er sagt den Gerechten, das heißt die gerechten Menschen. Ihr habt gerechte Menschen, die in Christus Jesus gerecht sind und auch gerecht leben, die habt ihr verurteilt. Die habt ihr umgebracht. Nun, vielleicht nicht buchstäblich umgebracht, aber sehr wenig zu essen gegeben, und sodass die fast umgekommen sind. Und diese Leute haben keinen Widerstand geleistet. Jakobus selber hieß Jakobus der Gerechte, weil er gerecht lebte, ein heiliges Leben. Die Menschen haben gesehen in Jerusalem, dieser Mann lebt gerecht. Der ist ein Christ und er widersteht nicht, er macht nicht Widerstand, er leistet nicht Widerstand, er ruft nicht auf zur Rebellion. Wissen Sie, damals in der Zeit war das Mode. Damals im Jahr 66, 67 waren die Zeloten überall im Lande und riefen auf zum Widerstand. Widerstand, Rebellion gegen die Autorität, Rebellion gegen Rom, im ganzen Land. Man kann sich nicht vorstellen, das war ein Bürgerkrieg. Da waren die Gemäßigten und da waren die Radikalen und das ganze Land war verunsichert und die einen haben die anderen gezwungen, ihr müsst jetzt rebellieren gegen die Obrigkeit. Wir haben nicht ein Recht, dass wir eine Armee aufstellen und politisch vorgehen. Das ist nicht das Weg, das ist nicht der Weg der Christen. Wenn wir soziale Ungerechtigkeit aus dem Weg schaffen wollen, müssen wir beten und den Menschen ins Gewissen reden und ein gutes Vorbild sein, ihnen das vorleben und uns positiv einsetzen für die Sache des Herrn. Dann kann der Herr etwas verändern, aber nicht auf politische Weise durch Streik und Rebellion. Das geht nicht. Wir setzen ein Zeichen in der Gesellschaft, aber wir rebellieren nicht gegen die Regierung. Beachten Sie, wie Jakobus die Christen hier anspricht. Wir hatten in Kapitel 4, Vers 11 den ersten Punkt, redet nicht gegeneinander, und er sagt, Brüder. Dann hatten wir in Kapitel 4, Vers 13 das Thema über das Planen, da sagt er gar nichts, da sagt er nur ihr. Dann haben wir in Kapitel 5, Vers 1 bis 7, Vers 1 bis 6, das Wort gegen die Reichen, da sagt er nicht Brüder, da sagt er ihr Reichen, ja? Der Aufruf gegen die Reichen. Da ist er sich vielleicht nicht so sicher, ob er es mit Brüdern zu tun hat. Dann jetzt, das vierte, seid geduldig, Brüder, ja? Vers 7 und 8. Und dann das fünfte, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Fünftens, ja. Dann sechstens, Vers 12, vor allem meine Brüder, schwört nicht. Und dann siebtens, spricht er dann über das Gebet allgemein, da sagt er, wenn jemand unter euch krank ist und so weiter, da spricht er, da ist keine Anrede. Aber, und zum Schluss, beim Schlusswort wieder in Vers 19, Brüder. Ja. Das heißt, jetzt ist er sich sicher, dass er Brüder anredet in Vers 7, habt Geduld. Also jetzt werden die Gläubigen aufgefordert, das ist jetzt die vierte Aufforderung hier, habt Geduld oder seid langmütig oder harrt aus oder so in dieser Hinsicht. Ja, seid geduldig, seid langmütig. Es kommt ein Gericht. Es kommt eine Herrlichkeit, leben wir im Blick auf die Ewigkeit. Seid also geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet mit Geduld auf sie, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. Habt auch ihr Geduld und festigt eure Herzen, weil die Ankunft des Herrn nahe gekommen ist. Hier ist also die positive Seite, die motivierende Seite. Der Herr wird zur gegebenen Zeit einschreiten, der Herr wird euch belohnen. Wir müssen nicht fragen, warum lässt Gott das Böse so lange gedeihen? Warum greift er nicht ein? Er wird eingreifen zu seiner Zeit. Sei es durch ein zeitliches Gericht oder sei es durch ein ewiges Gericht. Sie sollen beten. Gott wird nicht allzu lange warten lassen. Sie sollen jetzt geduldig sein, so wie der Bauer. Der Bauer ist auch geduldig, ja. Vers 8, seid auch ihr geduldig und festigt eure Herzen. Das heißt, macht eure Herzen stark, macht sie beständig, euer Inneres, indem ihr wegschaut von dem, was ihr gerne genießen wollt. Und eben, na, jeder hat seine Wünsche, aber jetzt schaut auf den Herrn. Hier motiviert er sie, im Blick auf den herrlichen Herrn und auf die Herrlichkeit, die der Herr bringen wird. Dann werden wir bei ihm sein in Herrlichkeit. Dann wird jeder Wunsch in Erfüllung gehen. Fünftens, Vers 9 bis 11. Seufzet nicht gegeneinander, Brüder. Also nicht gegeneinander reden, und nicht gegeneinander seufzen. Gegeneinander reden war in Kapitel 4, Vers 11. Jetzt hier in Kapitel 5, Vers 9, nicht gegeneinander seufzen. Ach, schon wieder. Oh, schon wieder. Lernt er das denn nie? Man kann seufzen, es kann oft vorkommen oder es kommt oft vor, dass man einfach manchmal laut und manchmal innerlich seufzt über den anderen. Und er sagt, mach das nicht, mach das nicht. Sei nicht ungeduldig mit dem Bruder. Wir sollen lernen, ihn anzunehmen, den Bruder. Übrigens auch die Ehefrau, die muss man auch manchmal annehmen. Da gibt es Dinge, die man entdeckt, oh, das ist aber eine Seite, die ich noch nie entdeckt habe bis jetzt. Annehmen, Ja sagen, loslassen, nicht ummodeln wollen. Die Frauen, die Männer und die Männer, die Frauen. Ja, ich werde ihn schon hinbiegen. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, den Ehemann und die Ehefrau hinzubiegen oder zu verändern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Herrn Jesus. Nicht unsere Aufgabe. Die Kinder sollen wir erziehen, aber nicht die Ehepartner. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Gemeinde ist ein Krankenhaus, wissen Sie das? Gemeinde ist eine Heilsanstalt. Gemeinde ist nicht ein Haus, wo alle gesund sind. Nein, Gemeinde ist ein Krankenhaus oder, wie soll ich sagen, vielleicht eine Rehabilitationsanstalt. Eine Heilsanstalt, wo wir einander helfen, auf die Beine zu kommen. Gesund zu werden, geistlich gesehen. Wenn alle gesund sind und keiner hat Schwierigkeiten oder keiner ist zurück, dann fragt man sich, was ist hier passiert? Gibt es da keine neuen Gläubigen? In einer gesunden Gemeinde gibt es immer wieder neue Gläubige und die sind dann aber auch noch krank, oder? Neue Gläubige, die werden nicht sofort die gesundesten sein. Gesund im geistlichen Sinne. Menschen aus der Welt. Also einander annehmen. Seufzet nicht einander. Siehe, ein Richter steht vor der Tür. Er könnte jeden Moment auch in unser Leben als Richter kommen. Hier ist natürlich ein ganz konkretes Gericht gemeint in diesem Zusammenhang. Nicht seufzen. Vers 10, jetzt kommen drei Beispiele, also wir sollen nicht seufzen, sondern geduldig sein. Jetzt kommen drei Beispiele in Bezug auf Ausharren oder geduldig drunter bleiben. Vers 10, zu einem Beispiel des Erleidens von Üblem und der Langmut, meine Brüder, nehmt die Propheten zu einem Beispiel von Menschen, die Übles erlitten haben und geduldig ausgeharrt haben. Propheten, die im Namen des Herrn redeten. Denken wir an Jeremia. Was hat dieser Mann erduldet? Was hat dieser Mann durchgestanden? Und keine Frucht. Hat gepredigt und gepredigt und gepredigt und hat gesagt, und ist sogar hat Einfluss zum König, kommt vor den König Zedekia. Und der Zedekia weiß genau, dass Jeremia recht hat. Und er lässt ihn zu sich kommen, in die Kammer und lässt sich beraten. Hast du ein Wort des Herrn an mich? Ja, ich habe ein Wort des Herrn an dich. Er gibt dich den Feinden, den Chaldäern, die draußen vor den Toren Jerusalems stehen. Er gibt dich. Und er hat genau gewusst, es ist richtig. Er hat genau gewusst, Jeremia hat recht. Und der Feigling hat es nicht gemacht. Und hat sich und die ganze Stadt ins Verderben gebracht. Hätte er sich ergeben, wäre es viel, viel besser, gimpflicher ausgegangen. Nicht gemacht. Jeremia predigt und fleht und ringt und dann werfen sie ihn in den Brunnen runter, wo er schön langsam einsinkt und er meint, jetzt ist sein Leben aus. Im letzten Moment lässt ihn der Herr wieder raufholen. Durch einen treuen Knecht, der sich eingesetzt hat für ihn. Ein Micha, ein Noah. Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, kaum Frucht gesehen haben. Vers 11, siehe, wir preisen diejenigen glückselig, die Ausdauer bewahrten. Das Wort hier für Ausdauer bewahren heißt im Griechischen darunter bleiben. Bleib darunter, bleib unter dieser Situation, bleib unter deiner Last, bleib so. Der Herr wird dich stärken. Siehe, wir preisen diejenigen glückselig, im Griechischen höchst glücklich. Im Griechischen heißt es hier selig. Das ist die höchste Form von Glück. Höchst glücklich, müssen wir sagen. Wir preisen diejenigen höchst glücklich, die Ausdauer bewahren. Von der nächstes Beispiel. Von der Ausdauer des Hiob habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Das Ende, das der Herr herbeiführte. Wie der Herr ihn am Ende belohnte. Wie der Herr der Prüfung ein Ende machte und wie dann der Herr ihn wirklich lobt und reichlich belohnt für sein Ausharren. Habt ihr gesehen? Und ihr habt gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und voll Erbarmen ist. Das Wort hier heißt, das kann man gar nicht ausdrücken, das griechische Wort heißt, so ein Erbarmen haben, dass es einem im Bauch wehtut. Von den Eingeweiden heraus. Luther übersetzt, es jammerte ihn. Voll Mitleid, so ist der Herr. So ist der Herr, der fühlt so mit, der hat selbst Schmerz, wenn er den Hilflosen sieht. So mitleidig, so zutiefst mitfühlend. Das ist der Herr. Und dieser Herr ist euer Herr. Da wird man ermutigt, auszuharren in einer schwierigen Situation. Sechstens, schwört nicht, Vers 12, vor allem, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch irgendeinen anderen Eid. Es ist interessant, wie er hier sagt, vor allem, meine Brüder. Das ist wichtiger als das, was ich vorher gesagt habe. Das ist jetzt wichtiger. Schwört nicht. Das heißt, es geht um die Wahrhaftigkeit des Redens. Kapitel 3 ging es ums Reden. Kapitel 4 ging es um die Wünsche. Hier geht es wieder um Reden, aber um die Wahrhaftigkeit des Redens. Jakobus zeigt uns hier, wie wir ausharren können, in den verschiedenen Gemütsverfassungen treu bleiben können. Es gibt Situationen, wo der andere wissen will, ob wir unser Wort halten werden. Und wir sagen, es ist so. Und der andere will wissen, ist es wirklich so? Und dann könnten wir sagen, ja, ich schwöre dir's. Nein, wir brauchen es nicht schwören. Das ist übrigens heute wieder Mode unter den Jugendlichen. Ich schwöre dir's, ich schwöre dir's. Ich höre das in der Schweiz immer wieder. Als ob, damit sagt man, wenn ich sage, ich schwöre dir's, dann sage ich die Wahrheit. Und wenn ich nicht sage, ich schwöre dir's, ah ja, dann kann ich ein bisschen lügen. Ich habe nicht gesagt, ich schwöre dir's, oder? Der Herr Jesus sagt, hört auf damit. Hört auf mit solchen Sachen. Und Jakobus sagt es auch so. Der Herr Jesus in Matthäus 5 und Jakobus in Jakobus 5. Kann man den Christen vertrauen? Kann man den Christen vertrauen, dass sie ehrlich sind? Ich habe eine interessante Geschichte gehört von einem Bruder in Saalfelden in Österreich. Er hat sich bekehrt, war noch nicht lange gläubig, kannte da im Geschäft die Leute und er ging da täglich einkaufen und da war bei der Kasse saß ein junges Fräulein, die kannte ihn sehr gut von früher und sie wusste, dass er Christ geworden ist. Und da kam an die Kasse, bezahlt seine Sachen, geht er wieder, Wiedersehen und so weiter, hat sich noch freundlich verabschiedet. Und während er rausgeht, ein paar Schritte von der Kasse, schießt in den Kopf, zähl das Geld nach. Hat er nachgezählt, die hat mir viel zu viel rausgegeben. Dann ist er zurück reingegangen, du hast mir viel zu viel rausgegeben. Sagt sie, ja, ich weiß, ich wollte nur schauen, ob du ehrlich bist. Aha. Der Herr prüft manchmal. Kann man Christen vertrauen? Und manchmal ist es so, man redet was und der andere will es nicht glauben. Ja, wie will ich es ihm jetzt sagen? Soll ich sagen, ich schwöre dir dreimal, dass ich's richtig, die Wahrheit gesagt habe? Nein, ich sage einfach, so ist es. Und wenn ich was sage, dann stimmt es. Dann musst du das nicht in Zweifel ziehen. Bleibt bei eurer Aussage, ja ist ja und nein ist nein. Nicht ja gilt nur dann als ja, wenn ich dreimal noch hinzusage, ich schwöre dir's. Ja. Wahrhaftigkeit unseres Redens. Vielmehr soll euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht in Heuchelei fallt. Wenn jemand Ja sagt und Nein meint, dann ist das Heuchelei. Wissen Sie, wie das in Österreich ist? Die Österreicher sind sehr, sehr höfliche Leute. Weil Sie waren vielleicht schon mal in Österreich? Wir haben eingeladen, die Österreicher, zur Zeltmission. Kommen Sie heute Abend zur Zeltmission. Wir waren bei den Bauern, wir waren überall in den Häusern, haben da Kalender gebracht und gesungen und kommen Sie zur Zeltmission. Ja, wir kommen. Wissen Sie, was das heißt? Ja, wir kommen heißt, höchstwahrscheinlich kommen wir nicht. Und die anderen haben gesagt, kommen Sie zur Zeltmission. Sagen Sie, vielleicht. Wissen Sie, was vielleicht heißt? Hundertprozentig nicht. Das ist österreichisch. Aber das ist Heuchelei. Das ist Kompromiss. Der Kompromissweg. Nur nicht den anderen verletzen. Aber man heuchelt. Man möchte nicht sein Gesicht verlieren und dem anderen sagen, mich interessiert das nicht. Das ist ja nicht freundlich, oder? Zu sagen, mich interessiert das nicht. Wir hatten so viele Zusagen, wir haben gesagt, wir müssen das Zelt größer machen. Wenn die alle kommen, die Ja gesagt haben, wir müssen das Zelt größer machen. Und dann war die Zeltmission am Abend, dann ging es los. Ja, dann waren wir ganz, ganz wenige. Da waren wir so traurig. Es kam niemand, fast niemand von den Außenstehenden. Ja, damit ihr nicht in Heuchelei fallet. Siebtens, beten. Beten hat auch mit Reden zu tun und hat auch mit unseren Wünschen zu tun. Vers 13 bis 18. Erleidet jemand unter euch Übel oder Übles, der bete. Wenn irgendjemand von uns Schweres erlebt, was ihn demütigt, Böses, wo andere ihm böse sind, was soll er machen? Machen wir doch, was Jakobus sagt. Er bete. Er bete. Im Hebräischen, im Griechischen heißt das, ist das ein Imperativ Präsens, das heißt, es ist eine Befehlsform im beständigen Sinne. Das heißt, man müsste eigentlich im Deutschen übersetzen, der bete und bete und bete. So müsste man übersetzen. Der bete fortwährend, der bete immer wieder. Das ist hier gemeint. Sie dürfen das so ruhig hinzuschreiben in unserer Bibel, der bete immer wieder oder der bete und bete. Leidet jemand unter euch, er bete und bete und bete. Für die Menschen, die das Böse uns angetan haben, für die Situation selber und danken. Bringt eure Bitten mit Dank, mit Flehen vor Gott. Lasst eure Bitten mit Flehen und Danksagung kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. In Christus Jesus gefangen nehmen. Der wird uns nehmen und wird sagen, so komm, ich binde dich jetzt ganz eng an den Herrn Jesus. Dein Denken soll ganz eng beim Herrn Jesus sein. Das ist eine gute Gefangenschaft. Da möchte ich gerne gefangen sein. Ganz eng beim Herrn Jesus mit meinem Denken. Also, wenn man Übles zu erleiden hat, dann soll man beten. Weiter, ist jemand in heiterer Stimmung oder ist jemand guten Mutes, heißt so bei uns. Das heißt, ist jemand in fröhlicher Stimmung, der singe Psalmen. Und hier das Gleiche, der singe und singe und singe. Der darf wieder und wieder singen, der soll fröhlich singen. Ja, worum geht es dem Apostel Jakobus hier? Es geht ihm um die Extreme. Er möchte nicht, dass wir in Gefahr sind, dass wir uns von unseren Gefühlen davontragen lassen. Ich bin traurig, jetzt versinke ich ich versinke einfach in Traurigkeit. Und ich schaue griesgrämig und ich alles ist gegen mich und ich werde depressiv. Nein, muss ich nicht. Ich darf beten. Und wer fröhlich ist, ich muss nicht in eine Heiterkeit ausbrechen, die Ausgelassenheit wird. Eine Art Freude, die keine Grenzen mehr kennt. Ja. Das gibt es auch, dass wir uns so von unseren Gefühlen, von dieser ausgelassenen Stimmung leiten lassen, dass wir übermütig werden. Sie wissen, wie die Leute tun, wenn irgendein Fußballspiel war und die Leute haben so gehofft, dass die gewinnen und jetzt haben sie gewonnen. Was ist dann? Ausgelassenheit. Dann grölen sie, dann lachen sie und trinken sie und so weiter. Bei Christen natürlich nicht trinken und grölen, aber bei Christen kann es auch eine ausgelassene Stimmung geben. Und dann sagt man Dinge und tut man Dinge, die man eigentlich sonst nicht tun würde. Zweideutige Witze machen. Und ja, das ist alles so cool. So sagen sie ja in der Welt. Also, jegliche Freude soll nicht in einer Ausgelassenheit ausarten. Ich muss mich immer in der Hand haben, auch wenn ich mich freue. Wenn ich juble, dann darf ich das in Lieder umformen und in Gebet und in Lobpreis. Und ich darf mich richtig freuen und darf den Herrn von Herzen loben. Aber ich darf mich nicht wegtragen lassen von meinen eigenen Gefühlen, dass ich das dann bereue, was ich eigentlich für Unsinn getrieben habe in meiner Heiterkeit. Das nächste, ist jemand unter euch krank? Das nächste Gefühl, oder? Nächste Stimmung, nächste Krise oder Situation, krank. Hier ist übrigens das Wort schwach. Eigentlich heißt hier, ist jemand unter euch schwach? Nämlich deshalb schwach, weil er krank ist. Es geht um eine Krankheit, wo man im Bett liegt. Der rufe die Ältesten. Wieso ruft er die Ältesten? Ja, weil er nicht hingehen kann. Dann kommen sie zu mir. Wenn ich nicht zur Versammlung kann, zu den Geschwistern, dann kommen Geschwister zu mir. Hier Hirten der Gemeinde. Und sie sollen, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben, über ihn beten und für ihn beten. Also zuerst salben, das Öl salben, das ist wohl hier ein Zeichen gewesen, ein Symbol. Man muss nicht salben, aber das war damals so Sitte. Man hat gesalbt, man hat sehr viel gesalbt, man hat auf den ganzen Körper eingesalbt. Öl hatte auch so stärkende Wirkung, gewisses Öl. Aber hier geht es nicht um Stärkung durch Öl, das ist hier im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn heißt also, dass es wohl symbolisch gemeint ist, so wie ich das verstehe. Man hat ja auch die Priester mit Öl gesalbt, ja. Aber symbolisch, nicht um sie zu stärken oder gesund zu machen, die waren schon gesund. Das war eine symbolische Handlung, die Salbung mit Öl. Im Alten Testament, hier haben wir auch noch, er spricht zu Juden, diese Juden, die wussten noch, was Ölsalbung heißt. Heute, bei uns ist das ein bisschen nicht, ist eigentlich nicht so bekannt, aber für diese Juden war das klar. Ja. Hier geht es nicht um medizinisches Öl, sondern es geht hier um Öl im Namen des Herrn, also wohl um eine Symbolhandlung. Das Mahl des Herrn ist auch ein Zeichen. Und die Taufe ist auch ein Zeichen. Wir haben einige Symbole in der Gemeinde Jesu. Die Kopfbedeckung ist auch ein Symbol. Wir dürfen also beides nehmen. Wir dürfen auch Medizin nehmen und das Öl, wenn wir wollen. Aber wir dürfen nicht meinen, dass das Öl hat eine magische Kraft, wie die Katholiken meinen. Nein. Wir dürfen auch Medizin nehmen übrigens. Ein Bruder hat gesagt, Antibiotika mit Gebet wirken mehr als Antibiotika ohne Gebet. Also bitteschön, Sie dürfen Antibiotika mit Gebet nehmen. Das Öl ist ein, ja, das Salben bezieht sich im Alten Testament, dass jemand geheiligt wird. Der geheiligt wird, wird gesalbt. Was heißt denn geheiligt? Geheiligt heißt auf die Seite gesetzt, für Gott, ausgesondert für Gott. Also wenn der Priester von den Menschen genommen wird, ausgesondert für den Dienst des Herrn, dann wird er gesalbt. Also eine Beiseitesetzung und auch eine Ausrüstung. Das Öl wurde auch als Ausrüstung, also als Zurüstung, Kraftvermittlung, ein Zeichen, war auch ein Zeichen dafür. Was gesalbt wurde, wurde in spezieller Weise für Gott beiseite gesetzt und mit Kraft ausgerüstet. Hat es eine Wirkung auf die Heilung? Nein. Nein, das ist nicht, das, es geht hier nicht, dass das, es steht nicht da und das Öl wird den Kranken heilen. Nein. Es geht hier um eine Symbolik. In der katholischen Kirche gibt es die Krankensalbung, aber die meinen, das sei ein magisches Mittel. Die meinen, durch die Salbung wird der Kranke jetzt gesund oder kommt er in den Himmel. Ja? Die Totensalbung, bevor jemand stirbt, dann wird er gesalbt. Und sie meinen, wenn er gesalbt wird, dann kommt er schneller in den Himmel oder so. Das sind ganz magische, falsche Vorstellungen. Wenn jemand sagt, er würde gerne mit Öl gesalbt werden und ich merke, er vertraut auf das Öl, dann würde ich ihn nicht salben mit Öl. Er soll ja nicht auf das Öl vertrauen. Aber was wird ihm denn helfen? Nun, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Übrigens, hier steht im griechischen Text, das Gebet des Glaubens wird den Schwerkranken helfen, den da Niederliegenden, da liegt im Bett derjenige. Das heißt, da ist jemand so krank, so matt, dass er nicht auf kann. Deshalb ruft er die Leute zu sich und sie salben ihn symbolisch und dann beten sie über ihn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Das Wort helfen kann auch heißen retten oder bewahren. Also der Herr wird ihm helfen, wird ihn retten und bewahren, wovor auch immer. Aber, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Nehmen wir jetzt den Fall an, hier ist einer, der eine Sünde, der in irgendwelchen Sünden gelebt hat, die hat er nicht ans Licht gebracht, er hat was verborgen, ja? Einfach nicht, kam nicht ans Licht mit der Sünde. Er lebt da dahin und er hält an der Sünde fest und er will sie auch gar nicht bekennen dem Herrn. Nun, der Herr macht ihn krank, das kann sein, dass er krank wird, dass der Herr eine Krankheit schickt. Und wenn so jemand krank geworden ist und wenn man dann mit ihm betet und wenn dann der die Sünde ans Licht bringt und sagt, oh ja, ich weiß genau, was ist, mein Gewissen klagt mich schon die ganze Zeit an und ich möchte das jetzt bekennen, dann darf man beten und darf man damit rechnen, dass der Herr die Züchtigung aufhört. Das heißt, dass es wieder besser wird mit ihm, wenn das aufgrund von Sünde ist. Aber wir dürfen nicht umgekehrt meinen, jede Krankheit ist wegen Sünde. Das ist auch nicht richtig. Ja? Das war der Fehler der Freunde Hiobs und das war der Fehler von Hiob. Die Freunde von Hiob haben gemeint, weil der Hiob krank ist, muss er ja gesündigt haben. Denn wenn man sündigt, wird man krank. Also Hiob ist krank, folgedessen hat er gesündigt. Und dann kamen sie, Hiob, du hast gesündigt. Ja? Und der Hiob, sein Fehler war das Gleiche. Hiob wusste, dass er nicht gesündigt hat und er dachte, aber man wird nur krank, wenn man sündigt. Warum also bin ich krank? Ich habe doch nicht gesündigt. Ja? Und er hatte sein Problem damit. Nun, es gibt auch andere Gründe, warum man krank sein kann. Es kann auch eine Prüfung sein, wie hier bei Hiob. Aber manchmal, wenn man Sünde anstehen lässt, dann kann es sein, dass der Herr eine Krankheit schickt. Der Herr will nicht, dass wir mitsamt der Welt verurteilt werden. Im 1. Korinther 11, Vers 30 lesen wir, dass einige krank waren in der Gemeinde, einige sind sogar gestorben. Sie haben sich offensichtlich sehr böse benommen beim Mahl des Herrn, lieblos, und der Herr hat sie mit Krankheit geschlagen. Einige sind dann aufgrund der Krankheit gestorben. Nun, der Herr schickt die Krankheit, dass man Buße tut, damit man dann nicht verloren geht. Nachdem man Buße getan hat, geht man ja nicht verloren. Man geht nur verloren, wenn man in der Sünde so beharrt, dass man schließlich weiter in der Sünde lebt und schlussendlich dem Herrn absagt. Und sagt, dann kehrt man sich weg von Gott, von Christus. Dann wird man ein Nichtchrist und solche gehen verloren. Ja, hier sind drei Wörter für Hilfe. Heil machen, in Vers 15 in der Mitte, heil machen oder retten, bewahren. Aufrichten wird ihn der Herr, Vers 15 am Ende. Und Vers 16, wenn er sündigt, er wird geheilt werden. Vers 16 am Ende. Nicht am Ende, in der Mitte, Entschuldigung. Vers 16 in der Mitte. Bekennt einer dem anderen die Übertretungen und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Drei Wörter für Hilfe. Aber die Verheißung, dass wir körperlich hundertprozentig sicher wissen, dass wir körperlich gesund werden, die Verheißung, die haben wir nicht. Woher soll Jakobus selber das wissen? Das weiß er doch selber nicht, Jakobus, dass Gott will, dass jeder, woher soll Jakobus wissen, dass jeder, der krank wird, dann, wenn man betet, wieder gesund wird? Er weiß ja selber, dass viele Menschen krank wurden und nicht, und hat man gebetet und sie wurden nicht gesund. Es geht dem Jakobus um was anderes. Er will zeigen, dort wo Sünde, wo die Krankheit wegen Sünde ist und die Sünde jetzt bereinigt wird und ans Licht gebracht wird, dort kann der Herr und wird der Herr Heilung schenken. Das ist das eine. Und andererseits, der Herr wird aufrichten, innerlich aufrichten, der Herr wird bewahren. Also es geht hier nicht darum, wir dürfen den Jakobus nicht falsch verstehen, es geht nicht darum zu meinen, wenn wir irgendwie krank sind, dann sollen wir einfach bitten, dass die Ältesten beten, und wenn die Ältesten gekommen sind und gebetet haben, dann werden wir gesund. Das ist oft so, dass Krebskranke, oder wenn man krebskrank ist und man weiß, man wird jetzt sterben, es ist keine Hoffnung mehr, dann sagt man, jetzt sollen die Ältesten kommen und noch beten, dann wird man wieder gesund. Das ist nicht, das gibt nicht dieser Bibeltext her. Und wir wissen, wie viele sind nicht gesund geworden, weil Gottes Wege anders sind. Ich kann nur dann im Glauben beten, wenn ich weiß, dass Gott das will. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Aber glauben kann ich nur, wenn ich weiß, in diesem Fall wird der Herr heilen. Nur dann kann ich im Glauben beten. Wenn ich es nicht weiß, kann ich nicht im Glauben beten. Ich habe ja keine Basis für meinen Glauben. Das Gebet des Glaubens wird ihm helfen. Vielleicht wird er sogar gesund werden. Und wenn er einer ist, der Sünden begangen hatte, wird ihm vergeben werden. Vorausgesetzt, dass er die Sünden bekennt. Ja. Hier ist nicht die normale Beichte gemeint, sondern hier ist gemeint, dass man mit Sünden ans Licht kommt, die man einfach verborgen gehalten hat. Hier geht es nicht um irgendwelche kleinen Sünden. Hier geht es um schon was Grobes offensichtlich. Ja. Dinge, die man einfach verborgen gehalten hat und nicht ans Licht kommen wollte. Man wollte ja das Gesicht nicht verlieren, man wollte gut dastehen vor den anderen. Und dann führt der Herr in eine Situation hinein und jetzt sagt der Herr so, und jetzt mach dein Herz auf und jetzt bring die Sache ans Licht. Und wir sind ja alle Sünder. Eine Sünde, die man nicht ans Licht gebracht hat, bei der es aber wichtig ist, dass man sich offen dazu stellt, die soll man bekennen. Und wenn man gegen jemanden gesündigt hat, ganz konkret, dann soll man demjenigen auch die Sünde bekennen. Bekennet einander eure Sünden, Vers 16. Bekennet einer dem anderen die Übertretungen. Wenn ich gegen jemanden verletzt habe, dann soll ich ihm die Übertretung bekennen. Sag du, ich habe dir Unrecht getan und jetzt erkenne ich, dass es ein ganz großer Fehler war. Und das soll nie mehr so geschehen und nie mehr vorkommen mit der Hilfe des Herrn. Ja, also hier geht es nicht um die Beichte. Hier geht es um einfach darum, Sünde ans Licht zu bringen. Vers 16 in der Mitte. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten, denn es wird wirksam gemacht. Dieser Vers wird verschieden übersetzt, aber ich denke, so wie ich es jetzt gelesen habe, das trifft wohl den griechischen Wortlaut am genauesten. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten, es wird wirksam gemacht. Luther sagt, ja, Sie haben es ja selber bei sich, wenn es ernstlich ist. Das Flehen eines Gerechten ist wirksam. Warum? Weil er ein Gerechter ist. Und wenn der fleht, Gott hört auf Gerechte. Elia war ein gerechter Mann. Und er hat gefleht und Gott hörte auf den Gerechten. Er war ein Mensch wie wir. Er war kein Superman, kein Superheiliger. Er war ein Mensch wie wir. Aber er hat gefleht. Und er hat gewusst, Gott will jetzt Züchtigung. Und die Züchtigung steht in 5. Mose, wenn das Volk in Götzendienst fällt, dann wird Gott den Himmel verschließen. So steht es in 5. Mose 28 oder 29, ich weiß nicht mehr auswendig. Dann wird Gott den Himmel verschließen. Und er hat Gott beim Wort genommen und hat gesagt, Herr, dann verschließe du jetzt den Himmel, damit diese Israeliten wieder umkehren von dem Baalskult. Und der Herr hat den Himmel verschlossen. 3 Jahre und 6 Monate regnete es nicht auf Erden oder im Lande. Und dann nach 3,5 Jahren sprach Gott zu Elia, ich werde Regen geben. Sie können das nachlesen, 1. Könige 18, Vers 1. Gott sprach zu Elia, ich werde Regen geben. Daraufhin hat Elia nicht gesagt, wunderbar, dann warten wir also auf den Regen. Nein, da ging er ins Gebet und hat gefleht, Gott, gib Regen. Weil er wusste, Gott will Regen geben, deshalb hat er gebetet, dass Regen kommt. Genauso müssen wir es machen. Wir müssen schauen, was will Gott tun? Und wenn wir herausgefunden haben, was Gott tun will, dann müssen wir beten. Herr, dann tu das jetzt. Greif jetzt ein, wie der Daniel. Gott wollte die Israeliten zurückführen aus der Gefangenschaft. Was macht Daniel? Er betet, führe sie zurück aus der Gefangenschaft. Wir haben gesündigt. Und jetzt bitte handle. Handle, Herr. Greif ein. Und dann greift Gott ein. Das bewirkt etwas. Das ist die Aussage. Das Flehen eines Gerechten bewirkt etwas. Das will hier gesagt werden. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten. Es bewirkt etwas. Es wird wirksam gemacht durch Gott, wird das Gebet wirksam gemacht und es geschieht eine Erhörung. Ja, und dann in Vers 19 und 20 ist das Schlusswort, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, das heißt, wenn er sich verirrt, weg von der Schrift, weg vom Wort Gottes, das ist Sünde. Wenn jemand von der Wahrheit abirrt und jemand bringt ihn zur Umkehr, so nehme dieser zur Kenntnis, dass der, welcher einen Sünder vom Irrweg zur Umkehr bringt, eine Seele vom Tode retten wird und eine Menge von Sünden bedecken wird. Von welchem Tode? Na, von dem Tod, von dem man Kapitel 1 geredet hat. Die Frucht, die Lust gebiert die Sünde gebiert den Tod. Welchen Tod denn? Den ewigen Tod. Das heißt, hier sehen wir es eine Stelle, die zeigt, dass ein Mensch, der Christus glaubte, er irrt ab von der Wahrheit, er glaubt nicht mehr, er glaubt jetzt eine Lüge, und er irrt ab, dann sollen wir uns um diese Leute, die abirren, sollen wir uns kümmern. Wir sollen sie wieder zurückholen, damit sie nicht in den ewigen Tod gehen, damit sie nicht verloren gehen. Denn wenn man sich abgewandt hat von Christus, geht man verloren. Das ist hier also eine schöne Verheißung. Wer jemanden wieder zurückbringt, das heißt ihm verhilft, dass er umkehrt, dass er Buße tut, dann wird eine Menge von Sünden zugedeckt werden. Eine herrliche Verheißung für den Sünder und für den, der die Seele zurückführt. Also nehmen wir das ernst und nehmen wir die Situation eines Abgeirrten ernst, geben wir ihn nicht zu schnell auf. Wir sagen ja, er kommt nicht mehr in die Versammlung, selber schuld, und dann lassen wir ihn laufen. Nein, den lassen wir nicht laufen. Wir wollen ihn nicht laufen lassen. Wir geben ihn nicht auf und wir ringen um ihn weiter, dass wir ihn doch noch zur Umkehr bringen könnten. Mit dem, so abrupt wie er begonnen hat, so abrupt hört er auf. Unser Bruder Jakobus, der Herrenbruder, der in einem gewissen Sinn ja auch ein Apostel war. Und damit schließen wir diesen so praktischen, wichtigen Brief, der uns Hilfen gibt für unsere Probleme, für unser Leben, wie wir mit Problemen, Problemen verschiedenster Art umgehen. Der Herr möge uns segnen, dass wir im Weiteren nachdenken und auch umsetzen von Jakobus' Brief.